Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Die letzten 4 Wochen konnte ich nicht predigen. Da hatte ich Sprechverbot vom Arzt wegen einer ziemlich starken Kehlkopfentzündung. Ihr hört das noch. Ich kriege gerade das dritte Antibiotikum und ich hoffe, dass das jetzt endlich mal wirkt und dass die Stimme auch durchhält. Es ist schön, hier zu sein. Ich war schon lange nicht mehr in Barmbek, aber es lohnt sich einfach zu kommen. Ich möchte gerne mit euch heute über den Stall des Lebens einmal nachdenken. So als Überschrift habe ich das einfach mal gewählt. Und ich lade euch ein, mit mir dazu einen Textabschnitt aufzuschlagen. Und er steht im Jesaja-Buch. Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9 und dort die ersten 6 Verse. Ich lese mal zuerst nach der Luther-Übersetzung. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Die gute Nachricht übersetzt diesen Text in etwas anderen Worten. Und dort steht im ersten Vers, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und ich weiß nicht, wie euch es geht, aber wenn ich diesen Text lese, dann fühle ich mich irgendwie von diesen Worten doch stark an die letzte Zeit erinnert, an die Zeit vor den Feiertagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch genauso geht. Mir ist nämlich aufgefallen, wie viele Lichter gerade in den letzten 4 Wochen angezündet wurden. Ja? Und ich meine, wenn man die letzten 2-3 Tage so genau durch die Gegend geschaut hat, dann konnte man feststellen, dass sogar noch die leuchtendsten Fassaden der Häuser und Geschäfte noch leuchtender wurden, dass sich das alles noch mehr gesteigert hat. Hier noch ein glitzernder Weihnachtsstern, dort noch eine laufende Lichtschlange, ein grün blinkender Christbaum und der Gipfel, ich nenne es das kleine Horrorhaus, ganz liebevoll bei uns um die Ecke, ein beleuchtetes Haus mit einem übergroßen, lebensgroßen Schlittengespann mit Rentieren und Weihnachtsmann drauf und beleuchtete Weihnachtsmänner an Fallschirmen, die in den Bäumen hängen. Das ist inzwischen verboten worden von der Stadt Hennstedt-Ulzburg, weil es an der Straße zu Unfällen kam. Ich will an dieser Stelle nicht über Geschmack reden, denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ja. Und man kann sich auch sehr viel und sehr stark über denselbigen streiten. Auch das Geld, Stromkosten, Stromverschwendung ist nicht mein Thema. Mir gibt eher etwas anderes zu denken. Nämlich die inzwischen, so empfinde ich es doch, sehr große Kluft zwischen diesen Bräuchen, die wir um die Weihnachtszeit herum, ja, denen wir so viel Raum und Zeit geben, die wir so viel Raum und Zeit einnehmen und dem eigentlichen Anlass des Festes. Und ich denke, darüber lohnt es sich, einmal ein Stück nachzudenken. Und mir ist dazu eine Geschichte in die Hand gefallen, die vor einigen Jahren in Deutschland im Odenwald passiert ist. Und ich möchte sie euch gerne erzählen. Und diese Geschichte, die handelt von einem älteren Mann. Ich nenne ihn einfach mal Heiner. Ja? Heiner lebte in einem Dorf in Hessen. Und dieser Heiner war 78 Jahre alt. Und in diesen 78 Jahren ist er nie groß aufgefallen. Er hat nie so von sich reden gemacht. So weder im Guten noch im Schlechten. Und ich weiß nicht, wer von euch den Odenwald kennt. Ja, da sind ganz viele Häuser nebeneinander in den kleinen Dörfern. Da gibt's ganz große Tore davor und man geht praktisch durch eine Mauerschlucht. Ja. Und man hat keinen Einblick in das, was hinter diesen Toren passiert. Weder im Guten noch im Schlechten. Ja. Und so ist es also auch gewesen in diesem Dorf, wo dieser Heiner gewohnt hat. Wenn man seine Nachbarn gefragt hätte über ihn, was wisst ihr denn über diesen Heiner, dann hätten sie kaum etwas zu sagen gewusst, weil sie ihn nicht kannten. Außer vielleicht nur, dass er so ein bisschen, ja, zurückgezogen, mürrisch, wortkarg gewesen war. Das war alles. Nur ein einziges Mal war er in aller Munde. Ortsgespräch sozusagen. Ja. Und dabei ging es um Folgendes. Es war Weihnachtszeit. Und die Leute in diesem kleinen Dorf, die wollten für den Weihnachtsgottesdienst in ihrer Kirche ein Krippenspiel einüben. Und man hat nach Mitspielern gesucht. Und ziemlich schnell hatte man alle Mitspieler gefunden. Das war überhaupt kein Problem, die Rollen zu verteilen. Es gab halt nur eine einzige Rolle, die wollte keiner übernehmen aus diesem Dorf. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welche Rolle das gewesen ist. Der Wirt der Herberge. Ja. Der Wirt, der Maria und Josef in den Stall geschickt hat. Ja. Also den vermeintlich bösesten Menschen überhaupt auf der Welt und in diesem Krippenspiel. Ja. Und so ging man auf die Suche nach jemandem, der diese Rolle eben ausfüllen konnte. Und man traf eben auf Heiner. Und da geschah das Wunder, das Unglaubliche. Ja. Was keiner geglaubt hätte, geschah, er nahm diese Rolle an und sagte zu. Und nicht nur das. Aus dieser kleingrauen Maus wurde mit jeder Probe jemand, der etwas mehr machte. Er wurde zunehmend munterer. Zu munter. Ja. Denn die zu spielende Geschichte in diesem Spiel, und ich denke, wir kennen ihren Inhalt, kam darüber doch stark ins Wanken. Es gelang dem Heiner zwar nicht, ein freies Zimmer in der Herberge für Maria und Josef anzubauen, wie er es am liebsten getan hätte, aber nach und nach begann er den Stall derart sauber und festlich herzurichten, ja, dass die anderen Spieler so ihre eingeübten Reden gegen diesen bösen Wirt überhaupt nicht mehr anbringen konnten. Und so verwandelte sich dieser etwas mürrische, wortkarge Mann im Verlauf der Proben so einen Menschen, der so mit heiligem Eifer eben versucht hat, das wieder gut zu machen, was damals so an Schlechtem geschehen ist. Ja, ja, dieses Unrecht, was dieser Wirt in Bethlehem damals begangen hatte. Und die Sache wurde von Mal zu Mal schwieriger. Ja. Und von Mal zu Mal kam dieser Heiner mit neuen Utensilien auf die Bühne und gestaltete den Stall wohnlicher, behaglicher. Und jedes Mal schimpften die Leute immer mehr. Ja, aber sie mussten schließlich nachgeben. Denn immer wenn sie geschimpft haben, hat er ihnen gedroht, wenn ihr das nicht zulasst, dann mache ich nicht mehr mit. Wenn der Stall nicht nach meinen Wünschen hergerichtet wird, dann müsst ihr euch jemand anders suchen. Naja, bald gab es einen Herd, ein fast neues Waschbecken, einen Krug mit Wein, ein knusprig gebranntes rundes Brot und beides lag dann nicht mehr auf dem lehmigen, strohigen Boden, sondern auf einem kleinen Tisch, über den ein sauber gewaschenes weißes Tischtuch gebreitet war. Das Strohlager der Maria hatte sich inzwischen in ein Bett mit Daunenfedern verwandelt und auch der Krippe sah man nicht mehr so wirklich ihre eigentliche Bestimmung an. Ja. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was passiert ist. Ja. Es kam so, wie es kommen musste. Es kam zum handfesten Krach. Dann zwischen den anderen Mitspielern und diesem Heiner. Er wackelte nicht lange, packte alles wieder auf seinen Leiterwagen, machte seine Drohung wahr und fuhr nach Hause. Danach sah das Bühnenbild wieder so aus, wie es ursprünglich gedacht war. aber das Anspiel musste ausfallen. Die Geschichte von Heiner. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gelacht und geschmunzelt. Ja, ihr auch. Aber ich frage mich, ob wir nicht vielleicht genauso sind wie er. Ich frage mich, ob wir nicht genauso sind wie dieser Mann. Er will die Wirklichkeit der Geschehnisse in Bethlehem nicht warm haben. Und er macht eben aus diesen menschlichen Schwierigkeiten, die einfach da waren, ein Rührstück. So in gut bürgerlicher Manier. So ein deutscher Heimatfilm der 50er Jahre. Und er meint es ja auch gut. Weil es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Kann man das überhaupt fassen? Da ist so ein bösartiger Wirt, der gibt denen noch nicht mal ein Zimmer. Der schickt die Eltern des Gotteskindes in den Stall. Das ist doch unmöglich. Das geht doch nicht. Naja, und wenn es schon ein Stall sein soll, ja dann wenigstens wohnlich, mit Komfort, behaglich. Ich kann so fast so sein frommes Gewissen schlagen hören. Stellen wir uns das doch einmal vor. Versetzen wir uns einmal in die Lage eines Herbergsvaters. Da klingelt ein durchreisendes Ehepaar an unserer Tür und die Frau ist hochschwanger und sie bitten um eine Unterkunft. Und wir antworten, keine Chance. Draußen im Stall, da kannst du dir was suchen. Oder vorne im Fahrradschuppen ist vielleicht zwischen den Winterreifen oder Sommerreifen noch ein Stück Platz. Da könnt ihr bleiben. Würdet ihr so handeln? Würden wir so handeln? Wer würde so handeln? Du, ich, wir? Und ich denke, dieser Heiner aus der Geschichte, der ist ebenso wie wir, wie du und ich. Und er kann diese Realität dieser Ereignisse von Bethlehem nicht aushalten. Oder können wir das wirklich zusammendenken, zusammenbringen? Das ist für mich eine Frage. Auf der einen Seite eben die Herrlichkeit und die Großartigkeit der Geburt des Sohnes Gottes. Ja? Und auf der anderen Seite ein Viehtrog, in dem man das Baby legt. Auf der einen Seite die Nachricht vom König, vom Retter, vom Heiland der Welt. Und auf der anderen Seite eben ein Stall als Quartier. Und im Hintergrund die Tiere, Ochse und Esel. Und ich denke gerade nicht so wie auf den Bildern, so wie die lammfrommen Steiftiere mit dem Knopf im Ohr oder die schönen Ostheimer Holzfiguren, sondern schnaubend, blökend, stampfend, ja, unruhig. Die wollen ihr Stroh nicht mit einem Menschen teilen. Und wie passt das zusammen? Der Erlöser wird geboren. Engelsgesang in der Luft. Friede auf Erden. Es ist kaum eine Stunde her, dass man einer Hochschwangeren diesen Stall als Unterkunft anbietet. Und eine kurze Zeit später müssen sie fliehen, um eben nicht den Soldaten des Herodes in die Hände zu fallen, die das Kind umbringen wollen. Kaum geboren, schon ein Flüchtling, ein Asylant. Friede auf Erden? Ich denke, da war wirklich kein Platz für dieses Kind in der Herberge dieser Welt. Wie soll man das alles denkend verkraften? Wie reimt sich Gott auf Elend und Stall? Wie kommt sein Sohn in eine Futterkrippe? In der Geschichte, da haben wir eine Lösung. Der Heiner, der weiß sich zu helfen. Ja? Da war auf einmal alles ganz anders. Ein Stall wie ein Salon, aus Stroh werden Daunen, die Krippe zur Wiege, Wein und Brot auf gedecktem Tisch. Am Ende vielleicht sogar noch fließendes Wasser, warmes Wasser. Wir lachen darüber. Aber ich frage mich, was machen wir? Sind wir so anders? Wir hängen 1000 Lichter in unsere Fenster. Und es wird in diesen Tagen auch irgendwie so ein Stückchen wohnlicher und gemütlicher auf dieser Welt und in unserem Herzen, in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Es ist so, als hätte einer gesagt, all diesen Dreck, all diesen Zank, all diesen Streit, den Unfrieden, das kannst du dem, der da kommt, überhaupt nicht anbieten. Also geht's dann bei uns 3-4 Wochen lang ungewöhnlich friedlich und herzlich zu. Wir beschenken einander und denken an die entferntesten Verwandten und Leute, von denen wir ein geschlagenes Jahr kein Wort gehört haben. Ja. Wir schreiben Kärtchen an Menschen, die uns sonst überhaupt nicht interessieren. Sagen nette Worte zueinander, hören weihnachtliche Gedichte und die Gefühle greifen noch nach den härtesten Herzen. Wir holen die schönsten Melodien hervor. Ein Meer von Lämpchen und Kerzen. Ein trautes Bild der Familie unter dem Lichterbaum. Alles sieht so festlich aus. Versteht mich nicht falsch. Auch ich finde es, auch wenn ich selber kein großer Romantiker bin, schön durch die Stadt zu gehen und mal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und das alles irgendwo so festlich geschmückt zu sehen. Auch ich mag es, mir im Dunkeln eine Kerze anzuzünden und es gemütlich zu machen. Aber für mich liegt die Frage in der Gewichtung, der Bedeutung, die wir dem Ganzen zumessen. Ist das noch der Stall, in dem Jesus geboren wurde? Ist das noch der zugige Verschlag, den ihm seine Eltern und er mit dem Vieh teilen mussten? Ich weiß nicht, ob wir das richtig verstehen. Aber ich möchte das letztendlich mal genauso machen, wie dieser Heiner am Ende der Geschichte. Alle letztendlich überflüssigen Utensilien unserer Weihnachtswohnzimmer und dieser Weihnachtszeit auf den Wagen packen. Den gesamten Flitter, den Kerzenschimmer, das Lametta, den Zuckerguss und den elektrischen Glanz vor den Häusern und den Fenstern. Eigentlich alles das, was uns den Blick auf das Eigentliche, auf den Sinn verbaut. Und ich glaube, es liegt sehr viel daran, dass wir das tun. Denn erst dann, denke ich, dann können wir die wirkliche Botschaft von Weihnachten verstehen. Es war ein Stall, armselig und verbaut, genau wie dein und mein Leben. Es war ein Stall, zugig und kalt, genauso wie oft unsere Gefühle füreinander sind, wenn die Festtage vorbei sind. Es war ein Stall, trostlos und dunkel, genauso wie dein und mein Herz. Es war ein Stall, unromantisch und hässlich, genauso wie die Gedanken, die wir oft voreinander verbergen. Es war ein Stall ohne jeden Komfort. Und dann möchte ich dir das sagen, was uns dann eigentlich froh machen kann, was uns allein froh machen kann an dieser Botschaft, eben immer wieder und wieder. Dann kommt das Licht in die Welt. In diesen Stall hinein wird Jesus, der Erretter, geboren. Und Gott ist sich eben nicht zu gut für eine Futterkrippe. In diesem Stall beginnt Gott seine Geschichte mit dir und mir. In diesem Stall, da fängt die Liebe an, die dich und mich verwandeln will. In diesem Stall ohne Komfort. Und wenn das so ist, dann denke ich, dann gibt es wohl keinen Ort auf der Welt, an dem Gottes Liebe nicht sichtbar werden könnte. Dann gibt es kein Herz, was zu dunkel ist. Dann gibt es kein Leben, das Jesus nicht verwandeln kann. Dann gibt es kein Leid, an dem er nicht mitträgt. Dann gibt es keine Schuld, die er dir nicht abnehmen kann. Dann gibt es keine Dunkelheit, die er nicht mit seinem Licht erhält. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, die Augen vor der Realität zu verschließen. Es war ein Stall, ein Futtertrog, unwirtlich, dunkel und kalt. Aber gerade diese kalte Härte dieser Geschichte will dir und mir Freude und Hoffnung machen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und wenn du und ich, wenn wir Jesus in den Stall unseres Lebens einziehen lassen, dann wird es auch in uns leuchten. Das wünsche ich dir und mir. Amen.